Guten Abend und herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 4. September im Jahr des Herrn 2024. Nach dem jüdischen Kalender ist es heute der 1. Elul im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Ich freue mich, wenn Sie hier zugeschaltet haben. Mein Name ist Werner Kleine und Sie können hier, wenn es eben der 4. September 2024 gegen 19 Uhr ist, hier sich live ins Webinar schalten unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie hier live dabei oder Sie schauen mir vielleicht bei Facebook zu. Wenn Sie im Webinar sind, dann können Sie über die Handhebefunktion oder die Chatfunktion Ihre Fragen hier einspeisen. Ich versuche da ein wenig darauf zu achten und das im Blick zu haben. Parallel habe ich aber auch den Facebook-Stream laufen. Auch da können Sie Ihre Fragen via Kommentar hineinschreiben. Ich versuche das dann aufzunehmen und wenn ich es während der Live-Übertragung nicht schaffe, dann versuche ich die Kommentare zeitnah später zu beantworten. Möglicherweise haben Sie aber auch Fragen, die sich aus dieser Sendung ergeben oder Themenanregungen oder Wünsche, dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese Mail kommt direkt zu mir und dann versuche ich, die auch eben zeitnah zu beantworten. Manchmal kann sich das je nach Mailaufkommen etwas verzögern, aber es wird immer wieder davon Gebrauch gemacht, werde ich gleich darauf zu sprechen kommen, wenn ich ein paar Grüße in die Welt schicke. Wenn Sie sich hier live ins Webinar schalten wollen, dann nutzen Sie bitte die URL www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie hier live dabei, sofern es der 4. September 2024 gegen 19 Uhr ist. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt, denn das wann auch immer bezieht sich nicht nur auf die Live-Übertragung, sondern wie immer schneide ich natürlich hier die Glaubensinformation, die Live-Übertragung mit und werde den Videomitschnitt kurz nach der Live-Sendung dann via YouTube veröffentlichen. Da hat die Citykirche Wuppertal einen eigenen Videochannel, auf den kommen Sie, wenn Sie eingeben bei YouTube Cut Citykirche Video. Und da gibt es eine eigene Playlist mit sämtlichen Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben und dann entsprechend veröffentlicht haben. Auf diese Playlist kommen Sie übrigens auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, den Sie hier über meiner Schulter sehen. Sie können sich aber auch den Audiomitschnitt der Glaubensinformationen anhören. Den bekommen Sie, wenn Sie auf folgende Internetadresse gehen: podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den Podcast zur Glaubensinformation. Dort sind alle Glaubensinformationsfolgen, die wir gestreamt haben, auch als Audiodatei veröffentlicht. Auch die aktuelle, die heutige Glaubensinformation sollten Sie da in Kürze als Audiomitschnitt erhalten. Sie finden auch den entsprechenden RSS-Feed, sodass Sie dann über einen Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformation auch abonnieren können. Sie müssten aber da auch hinkommen, wenn Sie dort einfach Glaubensinformation eingeben und über die Suchfunktion dann entsprechend die Glaubensinformationen direkt abonnieren können, um so die jeweils aktuell veröffentlichten Folgen automatisch zugestellt zu bekommen. Wie gesagt, wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Heute lautet das Thema Glaube, Wissen, Erkenntnis. Was bedeutet Offenbarung? Das ist ein Wunschthema, das wir im letzten Jahr schon mal aufnehmen wollten, das da aber ausgefallen ist, weil sich da etwas verschoben hat. Jetzt nehmen wir das Thema gerne auf, ist sehr spannend, passt ein wenig zum Thema, das wir beim letzten Mal vor 2 Wochen hatten. Da ging es ja um den Johannesprolog und da schwebt ja dieses Wahrheitsthema im Hintergrund, das Wort ist Fleisch geworden. All diese Dinge sind natürlich in der theologischen Reflexion weiter entfaltet worden, sodass wir uns, und da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, natürlich insbesondere einmal mit dem Offenbarungsbegriff auseinandersetzen müssen. Man denkt immer, da ist eigentlich alles klar. Nein, so einfach ist es nicht, weil gerade auch im interreligiösen Dialog da erheblicher Klärungsbedarf besteht. Bevor wir einsteigen, aber ein paar Danksagungen und ein paar Grüße. Ich habe eine ganze Reihe von E-Mails beim letzten Mal bekommen, auch mit sehr viel positivem Feedback hier zu der Glaubensinformation. Tut natürlich immer gut, weil man dann weiß, ich sende nicht ins Off. Ich sehe hier zwar ungefähr, wie viele Leute schauen zu, wie viele Leute rufen den Stream ab. Das sehe ich alles. Aber ich sehe auch hier ein paar Namen, die jetzt live dazugeschaltet sind, ganz klar. Aber ich sehe natürlich keine Gesichter. Und wenn ich dann Mails bekomme mit entsprechendem Feedback, freut mich das sehr, weil ich natürlich dann merke, ich sende hier nicht ins Off, sondern da stehen tatsächlich am anderen Ende der Leitung echte Menschen, die etwas mit dem anfangen können, was ich versuche hier zu produzieren. Und in diesem Sinne gehen heute besondere Grüße nach Graubünden in der Schweiz, nach Graz in Österreich, soweit reicht das hier, nach Essen in meiner Heimatstadt, da weiß ich, dass dort auch zugeschaut wird. Ganz herzliche Grüße in meine Heimatstadt. Und ganz, ganz besonders möchte ich heute einen ganz treuen Zuschauer grüßen, der fast jede Glaubensinformation mitschaut, den ich vor kurzem live hier in Wuppertal noch getroffen habe, weil er hier aus Wuppertal kommt und der mir offenbart hat, dass er leider schwer erkrankt ist. Den Namen sage ich jetzt aus Pietätsgründen natürlich nicht, aber Sie werden wissen, dass Sie gemeint sind. Herzliche Grüße und ich wünsche Ihnen wirklich gute Besserung und alles Gute. Hoffen wir, dass wir uns bald live wiedersehen. Ja, steigen wir mal ins Thema ein. Wir haben hier schon mal eine Glaubensinformation zum Thema Glauben und Wissen gehabt, zum Verhältnis von Glauben und Wissen. Und dieses Thema berührt natürlich auch das Offenbarungsthema. Wenn wir natürlich hingehen und würden jetzt ein naives Offenbarungsverständnis haben, Gott hat irgendjemandem, einem Propheten X, einer Prophetin Y, irgendetwas offenbart, natürlich, natürlich, ohne Anwesenheit von Zeugen, kann jeder behaupten. Dann nimmt man für sich in Anspruch, ich habe da eine göttliche Offenbarung gehabt und das muss man jetzt glauben. Kann man machen, ist mitunter gar nicht so unerfolgreich, wie man beispielsweise beim Islam sieht. Der Prophet Mohammed nimmt ja in Anspruch, dass er in Mekka, respektive in Medina, persönliche Offenbarungen von Allah bekommen hat, die ihm vom Engel Gabriel zugestellt worden sind, aber alles unter Ausschluss von Zeugen. Es ist eine weltumspannende Religion entstanden mit mehr als, ich glaube, mittlerweile 1,4 Milliarden Glaubenden, die natürlich auch, wenn man eine solche göttliche Offenbarung hat, nicht immer politisch diskutabel ist. Denn wenn, das steht auch bei uns in der Heiligen Schrift, ein Satz, was Gott sagt, ist mehr, dem muss man mehr gehorchen als dem Menschen. Wenn wir aber ein Offenbarungsverständnis haben, das auf so einer solchen naiven Voraussetzung beruht, Gott, Allah, wer auch immer, hat persönlich einem Menschen etwas offenbart und das muss man jetzt glauben, wird das schwierig, weil das ja gar nicht mehr reflektiert und hinterfragbar ist. Tatsächlich kennen wir natürlich auch in meiner römisch-katholischen Kirche solche Offenbarungsverständnisse, wenn dann behauptet wird, die Gottesgebärerin habe sich irgendwelchen Kindern gezeigt und da privat etwas offenbart, Gott habe einer Person XY Privatoffenbarung zuteil werden, dass der Herr sei jemandem erschienen und so weiter und so weiter. Das läuft bei uns in der römischen katholischen Kirche unter der Rubrik Privatoffenbarung. Interessant ist eben immer, dass solche Offenbarungen in der Regel immer unter Ausschluss von Zeugen stattfinden, was die Sache natürlich nicht nur nicht überprüfbar macht, sondern auch nicht falsifizierbar macht. Nach dem Karl-Popperschen Prinzip der Falsifizierbarkeit wird es da aber schwierig. Wir haben Gott sei Dank in der römisch-katholischen Kirche, in der Lehre, dort die Einschränkung, Sie können gerne an solche Privatoffenbarungen glauben, wenn Sie es denn unbedingt wollen. Sie müssen es aber nicht. Sie ahnen es, ich persönlich tue mich mit solchen Privatoffenbarungen eher schwer. Denn der römisch-katholische Offenbarungsbegriff, um den es heute gehen soll, ist wesentlich komplexer und er beruht eben gerade nicht darauf, dass da irgendeine Wahrheit plötzlich platsch vom Himmel gefallen ist und die Welt jetzt substanziell verändert. Die Wahrheiten verändern diese Welt substanziell, das werden wir auch sehen. Aber der römisch-katholische Offenbarungsbegriff ist von einer anderen Art, als dass da plötzlich eine Stimme vom Himmel kommt und einfach so etwas in den Raum spricht, was dann geglaubt werden muss. Wenn wir alleine die berühmte Szene von der Taufe Jesu im Jordan nehmen, die in der Heiligen Schrift, in der Bibel ja bezeugt wird, in den vier Evangelien zumindest, dann hört man dort auch eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Manche aber glauben, es habe gedonnert. Andere hören eine Stimme, andere sagen, da wäre Elia am Berg gewesen. Da merkt man schon, solche Stimmen vom Himmel, die jetzt eine unmittelbare Offenbarung anzudeuten scheinen, sind selbst wieder höchst interpretabel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht also bei einem allzu naiven Offenbarungsbegriff. Das Verhältnis von Glaube, Wissen und Erkenntnis muss also offenkundig auf andere Füße gestellt werden. Und damit sind wir bei einem hochinteressanten Thema der Fundamentaltheologie. Das ist die Disziplin, die sich mit diesen Themen befasst. Und da sind wir im Bereich der theologischen Erkenntnislehre. Woher wissen wir eigentlich die Dinge, die wir von Gott aussagen? Woher nehmen wir die Grundaxiome der theologischen Reflexion, aus der schlussendlich auch ein Glaubensbekenntnis, die Dogmen und so weiter erwachsen? Und das alles ist eben nicht in diesem Sinne einfach vom Himmel gefallen. Aber nach diesem Proemium, wenn man so will, nach dieser Einleitung. Vielleicht ein kurzes Bonmot, das natürlich zeigt, wenn wir einem allzu naiven Offenbarungsbegriff auf den Leim gingen, wie schnell wir uns da in Aporien verheddern. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist, der auch unterhaltsam auf Bühnen unterwegs ist, Vince Ebert, ist bekennender Atheist. Und er brachte einmal folgendes Bonmot, über das man sich schenkelklopfend totlachen kann. Er sagte, wenn der Naturwissenschaftler sagt, im Kühlschrank ist Bier, dann geht der Naturwissenschaftler hin und guckt nach und siehe da, es ist Bier darin. Wenn man dem Theologen sagt, im Kühlschrank ist Bier, dann glaube er das einfach, ohne nachzusehen, was natürlich fatal wäre, wenn im Kühlschrank kein Bier wäre. Darüber kann man sich, wie gesagt, schenkelklopfend totlachen, aber so einfach ist es nicht. Denn in der Tat würde auch der Theologe, sofern sich der Kühlschrank tatsächlich im handgreiflichen Bereich befände, einfach nachschauen. Das machen wir in der Theologie ja auch, wenn wir entsprechend hingehen und etwa archäologische Untersuchungen oder Ähnliches vornehmen, wenn wir Quellen studieren, um zu gucken, ist ein gegebener, ein behaupteter Sachverhalt nachweislich gegeben. Das macht jeder Theologe, man glaubt nicht einfach etwas. Manchmal haben wir es aber mit Sachverhalten zu tun, das betrifft eben auch die theologische Rede von Gott, wo man eben keinen unmittelbar haptischen, physischen Zugriff auf den behaupteten Gegenstand hat. Und da wird es selbst für einen Naturwissenschaftler schwierig. Nehmen wir mal an, die Behauptung, im Kühlschrank ist Bier, bezieht sich nicht auf den heimischen Kühlschrank, in dem man einfach nachsehen könnte, sondern die Behauptung bezieht sich jetzt auf einen Kühlschrank, sagen wir mal, der befindet sich in New York, rund 6000 Kilometer entfernt. Der Naturwissenschaftler hat jetzt gar keinen einfachen Zugriff darauf. Er müsste sich in ein Flugzeug setzen oder auf ein Schiff. Er müsste also einen erheblichen materiellen Aufwand betreiben, um nach New York zu reisen, in die entsprechende Wohnung zu gehen, für die er sich ja auch erstmal den Zutritt verschaffen müsste. Könnte dann im Kühlschrank nachsehen, ist da Bier, ja oder nein? Und dann fliegt er zurück und kann dann der Sache bestätigen. Also ein erheblicher Aufwand, den der Naturwissenschaftler betreiben würde. Und ich verweise zum wiederholten Mal in der Glaubensinformation darauf, dass ich ja von der Herkunft her eigentlich auch Naturwissenschaftler bin. Mein Abitur war naturwissenschaftlich, Mathe, Chemie waren meine Leistungskurse. Ich bin also völlig entfernt davon, der Naturwissenschaft die Leviten zu lesen. Das ist eine hervorragende Zugehensmöglichkeit auf diese Welt, aber eben nur eine. Und diese eine wird unter nicht unerheblichem Aufwand betrieben. Der Theologe hat eine andere Vorgehensweise. Der Theologe müsste nämlich gar nicht nach New York reisen, um nachzusehen, ob im Kühlschrank Bier ist. Der Theologe verfährt anders. Der Theologe würde sagen, okay, da gibt es die Behauptung, in einem Kühlschrank in einem New Yorker Zimmer soll Bier vorhanden sein. Jetzt würde der Theologe hingehen und würde gucken, gibt es entsprechende Quellen, die diese Behauptung, Achtung, wahrscheinlich erscheinen lassen. Jetzt würde der Theologe unter Umständen Zugriff auf Quellen haben. Wenn diese Quellen gar nicht vorhanden sind, interessiert ihn die Frage gar nicht. Was interessiert mich, ob im New York im Kühlschrank Bier ist? Aber er hätte jetzt zufälligerweise Zugriff auf ein Foto, dass das Zimmer mit dem Kühlschrank zeigt. Er hat zufälligerweise übers Internet Zugriff auf eine Programmzeitschrift von, was weiß ich, ABC Cable News, was weiß ich, was da so gesendet wird. Und jetzt sieht er auf dem Foto einen Kalender, da steht von mir aus der 4. September 2024 drauf. Er sieht einen Kühlschrank, er sieht einen Tisch mit zwei Biergläsern und er sieht auf dem Tisch eine Zeitung liegen, deren Internetausgabe er gerade recherchiert hat. Er sieht in dieser Internetausgabe, dass am 4. September 2024 abends ein Footballspiel bei ABC Cable Network übertragen wird. Jetzt zählt der Theologe 1 und 1 zusammen. Offenkundig ist in der Wohnung ein Fernseher vorhanden, wo abends Football geschaut werden soll. Wir sehen zwei Biergläser auf dem Tisch und einen Kühlschrank. Offenkundig gucken sich dort zwei Personen, der Theologe weiß nicht, ob sie männlich oder weiblich sind, das Footballspiel an und die zwei noch unbenutzten Biergläser, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, deuten darauf hin, dass auch Bier ausgeschenkt werden soll. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass sich im Kühlschrank Bier befindet. Sie merken, der entscheidende Unterschied ist, wir rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn die Naturwissenschaft aber vorgeht, muss sie auch eigentlich sagen, in der Regel rechnet sie mit Wahrscheinlichkeiten. Klar, im Falle des Kühlschranks, in dem sich Bier befindet, man macht den auf, Bier ja, Bier nein, ist das eine Ja-Nein-Frage, aber oft geht es auch in der Naturwissenschaft letzten Endes um Wahrscheinlichkeiten. Was will ich damit sagen? Die Zugehensweise eines Theologen auf die Wirklichkeit in der Erforschung der Wirklichkeit, in der Erforschung eines gegebenen Sachverhaltes, in der Nachprüfung einer gegebenen These, unterscheidet sich material von der Zugehensweise eines Naturwissenschaftlers. Sie ist mitunter aber, weil er ein Quellenstudium betreibt und diese Quellen miteinander in Abgleich bringt und dann Schlussfolgerungen aus einer Quellenlage zieht, mit erheblich weniger Aufwand verbunden, als die Naturwissenschaft betreiben müsste. Kommt aber zu einer vergleichbaren Aussage, denn schlussendlich ist es egal, ob die Wahrscheinlichkeit nur 95% beträgt, ob im Kühlschrank Bier ist oder ob der Naturwissenschaftler nachguckt. Beide kämen zu dem Schluss, ja, im Kühlschrank ist Bier. Der einzige Unterschied ist eben, Vinz Ebert hat nicht recht, der Theologe glaubt nicht einfach. Das Geglaubte entsteht aus einer Schlussfolgerung, aus einer logischen Gedankenkette, an deren Anfangspunkt einmal Fakten stehen, die entsprechend überprüft werden. Und damit sind wir bei dem Bereich der katholischen Theologie, bei der Frage, woher kommen wir überhaupt dazu, Dinge glauben zu kennen? Denn das deutsche Wort Glauben leitet sich vom altdeutschen Geloven ab. Das deutsche Wort Geloben kommt auch daher. Etwas geloben heißt ja, sich zu etwas bekennen, dass man für sicher hält. Jetzt können Sie natürlich damit zufrieden sein und sagen, mir reicht das, dass ich irgendwie annehme, da muss es ein höheres Wesen geben und ich vertraue einfach mal darauf. Das sei Ihnen gegönnt. Sie werden aber möglicherweise dann auf sehr schwankendem Boden stehen, wenn dieses höhere Wesen Ihnen vielleicht Prüfungen über den Weg schickt und spätestens bei der sechsten Vater unser bitte und führe uns nicht in Versuchung, fangen Sie dann an zu schwanken und fangen dann an umzuformieren, führe mich durch die Versuchung und sonst etwas. Etwas anderes ist, sich Gewissheit über das Geglaubte geschafft zu haben. Ist es vernünftig, das zu glauben? Und das macht Theologie. Das macht Theologie übrigens auch zur Wissenschaft, weil am Anfang der theologischen Reflexion eben Quellen stehen. Und von daher kann ich jetzt eben schon feststellen, der einfache, banale Satz, Glauben ist nicht Wissen, bei dem man auch schenkelklopfend sagen kann, ha, 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 was die Glaubenden da alles so an irregulärem Zeug glauben. Kleiner Exkurs. Habe heute einen Podcast wieder gehört, wo jemand vom Deutschen Humanistischen Dienst in Düsseldorf, wie auch, ist falsch zitiert, jetzt ist egal, dann sagte, was man da alles glauben soll, Gott opfert seinen Sohn am Kreuz für unsere Sünden. Ja, ist ein deutscher Moment, das wir in der Tat finden, aber nicht nur. Es wäre in dieser Deutung, von der ich noch nicht mal absagen kann, dass sie tatsächlich so gelehrt wird von manchen Priestern, die das unreflektiert in die Welt setzen. Auch das bedeutet etwas anderes, werden wir gleich aber sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen, sondern da gibt es noch viele andere deutsche Momente. Das ist nur ein mögliches und vielleicht noch nicht mal das Beste, denn aufgrund dieses sogenannten Bekenntnisses des stellvertretenden Sühnetodes, der hat Gott seinen Sohn hingegeben für unsere Sünden, muss man schon die Frage stellen, was heißt Opfer? Was heißt Sünde? Was heißt hingegeben? Welche Souveränität hatte Jesus, der zum Beispiel im Johannesevangelium selber souverän auftritt? Wurde einfach nur von Gott geschickt? Warum muss Gott diesen Weg gehen und keinen anderen? Was für ein Gottesbild steckt dahinter? Alles Fragen, die sich der Theologe stellen würde. So einfach ist es nämlich nicht. Also dieser einfach banale Satz ist ja alles irrational, was da geglaubt wird. Den muss man in die Schranken weisen. Glaube ist nicht Wissen, nicht im Sinne von einander ausgrenzen, von Kontrarietät. Alles, was gewusst werden kann, weiß der Glaubende natürlich auch. Aber der Glaubende nimmt für sich in Anspruch, ein zusätzliches Wissen, eine zusätzliche Erkenntnisquelle zu haben, die über das bloß Wissbare hinausgeht. Das ist ein Zusatz. Glaube geht über das Wissen hinaus. Und jetzt kommt das Interessante, weil wir dazu auch schon eine Glaubensinformation haben. Es darf eben nicht irrational sein, sondern Fides et Ratio, die berühmte Enzyklika Johannes Pauls II., höchstwahrscheinlich aus der Feder Josef Ratzingers stammend, sagt ja genau das, dass nichts am Glauben der Vernunft widersprechen darf. Die Vernunft aber durch den Glauben erhält wird. Da haben Sie genau diesen diesen Begriff. Von daher würde ich sagen, Glaube und Wissen ergänzen einander und dienen beide der Erkenntnis. Wer das in einen Gegensatz stellen will, sowohl von der Seite derer, die sagen, das bloß Wissbare sei wichtig, als auch von der Seite der Glaubenden, die über das bloß Wissbare die Nase rümpfen und alles bloß Wissbare ablehnen, führt uns in enorme Aporien. Um mal diese Seite, und das ist eine absurde Form von Glauben, mal ins Wort zu heben, nehmen Sie alleine die sogenannten Kreationisten, die die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die man ja eigentlich kaum leugnen kann, dass wir eine Evolution in dieser Schöpfung haben, dass wir wissen, diese Welt existiert eben nicht 5784 Jahre seit Erschaffung der Welt. Das jüdische Datum bezieht sich auf diese biblische Rückrechnung. Aber jeder vernünftige Jude, jede Jüdin wird doch nicht sagen, wir sind erst in diesem Jahr. Das ist ein Zeitrechnungsmodell. Natürlich wissen wir, dass das alles über Jahrmillionen und Jahrmilliarden vonstatten geht. Natürlich wissen wir, dass die Evolution ein weiterlaufender Prozess ist und so weiter und so weiter. Kreationisten lehnen das ab und sagen, das muss alles in 6 Tagen, in 7 Tagen geschehen sein. Die haben natürlich ein Problem, die Dinosaurier zu erklären. Und alleine, nur das Problem, weil die in der Bibel ja gar nicht auftauchen. Und da können Sie mal im Internet recherchieren, da gibt es die dollsten Erklärungen. Das ist tatsächlich zum Schenkelklopfen. Also nicht nur diejenigen, die das reine Wissen favorisieren, den Glauben naserümpfend dann vorwerfen, das wäre alles irrational, muss man fragen, Leute, so einfach ist nicht. Umgekehrt gilt das genauso. Glaube und Wissen ergänzen sich. Beide dienen der Erkenntnis. Und da sind wir beim Begriff der Offenbarung. Denn wenn wir über die Frage sprechen, wer ist Gott? Wie ist Gott? Ist Gott überhaupt? Dann können wir eben darüber nicht einfach so reden, wie über einen gegebenen Stand, etwa wie diesen Stift, den ich ja physisch in die Hand nehmen kann, den ich Ihnen hier präsentieren kann und den ich beschreiben kann. Der ist vielleicht 10 Zentimeter groß, wiegt irgendwie was, was ich 12,5 Gramm und so weiter und so weiter. Das funktioniert so mit Gott nicht. Wir können aber trotzdem natürlich Aussagen darüber machen. Wir können uns vor allen Dingen die Frage stellen, ist Gott überhaupt? Da sind wir schon bei einer bemerkenswerten Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Sie können natürlich hingehen und sagen, diese Frage interessiert mich überhaupt nicht. Das wäre die klassische Aussage eines Agnostikers. Ein Agnostiker sagt nicht, ich bin ungläubig, nicht per se. Ein Agnostiker kann natürlich auch ungläubig sein. Ein Agnostiker sagt nur, ich mache nur Aussagen über das, was ich tatsächlich physisch, taktil, wie auch immer, belegen kann. Alles, was ich nicht in diesem Sinne anfassen und begreifen kann, dazu schweige ich. Ein Agnostiker hat natürlich Probleme, eine Liebeserklärung zu machen. Wenn ein Agnostiker zu seinem Partner, zu seiner Partnerin hingeht und sagt, also immer dann, wenn ich dich sehe, dann steigt mein Endorphinspiegel im Blut an, die Oxytocine sprudeln und so weiter, der Blutdruck erhöht sich, das Adrenalin pulsiert. Kann man machen, ist aber eine wenig charmante Liebeserklärung. Ist aber agnostisch völlig korrekt. Wenn er sagen würde, du bist mein Augenstern, ist eine ganz andere Hausnummer. Kommt einem Agnostiker aber nur schwer über die Lippen, weil sein Gegenüber natürlich kein Stern ist, sondern als Mensch aus Fleisch und Blut. Sie merken, der Agnostizismus hat so seine Probleme, selbst im zwischenmenschlichen Bereich. Da tut sich der Theologe etwas einfacher, weil die Theologie immer schon eine Neigung zur Metaphorik und Poesie hat, weil sie den Gegenstand der Forschung, um den es geht, und das ist jetzt merkwürdig, den Begriff Gegenstand auf Gott anzuwenden, nicht haptisch sehen kann. Wir müssen uns also die Frage stellen, A, können wir etwas über Gott aussagen, so er denn ist? Das ist die Frage 1. Frage 2, was können wir über ihn aussagen? Und in welche Sprache können wir das bringen? Fangen wir mit Frage 1 an. Ist Gott oder ist er nicht? Und da sind wir bei der Kühlschrankfrage in New York. Wir können ja nicht hingehen und können sagen, ach guck mal, da steht er. Umgekehrt können wir auch nicht sagen, weil wir ihn nirgendwo haben stehen sehen, ist er nicht. Das funktioniert eben nicht. Weil Gott kein innerweltliches Ding ist, kann seine Existenz nicht bewiesen und seine Nicht-Existenz nicht bewiesen werden. Das ist schwierig, zumindest wenn man mit den Mitteln der Naturwissenschaft hingeht. Die Frage, die vorausgeht, ist aber eben auch, interessiert diese Frage überhaupt? Und hier muss man jetzt eine Einschränkung machen. Wir glaubenden Menschen haben oder hätten gerne, dass das eine Frage ist, die nur halt alle ganz brennend interessiert. findet man sogar in Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Rede von Gott und die ganzen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, die Grundfragen der menschlichen Existenz sind, die jeder Mensch sich von Anbeginn quasi stellt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, und ich sage Ihnen das nach 20 Jahren, sieht die pastorale Tätigkeit auf den Straßen und Plätzen der Stadt Wuppertal? Nein. Diese Frage bewegt nicht alle Menschen. Die meisten Menschen sind, ohne diese Frage je im Leben gestellt zu haben, total glücklich. Manche sind auch nicht glücklich, weil sie andere Fragen existenzieller Natur haben, nämlich wo bringe ich als alleinerziehende Mutter meine Kinder über den Monat, wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist? Da haben sie ganz existenzielle Fragen, da ist für solches metaphysisches Zeug überhaupt kein Gedanke übrig, man ist mit anderen Dingen beschäftigt. Nein, diese Frage stellen sich nicht alle Menschen. Jan Lofeld, der katholische Theologe, der in Nijmegen gelernt hat, dazu ein mehr als bemerkenswertes Buch geschrieben, wo er das Ganze auch empirisch belegt, dass diese Frage, so gern wir das als Theologen, Theologinnen, als Vertreterinnen, Vertreter der Kirche hätten, nicht alle Menschen bewegt. Aber es gibt Menschen, die bewegt sie. Und jeder Theologe, jede Theologin, ob geweiht oder ungeweiht, ist natürlich irgendwie von dieser Frage beseelt. Können Sie aber auch auf die Naturwissenschaft übertragen. Wie oft haben Sie in der Schule gesagt, wozu muss ich diesen ganzen Kram in Physik, Chemie und Mathematik lernen? Brauche ich doch nicht zum Leben. Kennen Sie, das ist ein ähnlicher Vorgang. Trotzdem ist es schon nicht ganz unwichtig, ein paar Grundsätze der Trigonometrie, der Algebraik und so weiter zu kennen, damit man sich im Leben doch einigermaßen zurechtfindet. Alleine, wenn Sie Geschirr spülen, sind ein paar chemische Grundkenntnisse wichtig. Denn Fett löst sich nicht in Wasser, wenn Sie Spüli dazu tun, damit eine Base entsteht, damit Sie das Fett lösen können. Hat man mal in Chemie gelernt, nur so am Rande bemerkt. Also ist vorgängig die Frage, wenn Sie denn überhaupt interessiert, ist Gott? Und an dieser Frage sind wir noch nicht bei der Offenbarung. Wenn die Frage auf der Ebene der Offenbarung zu klären wäre, dann könnte ja Gott sich einfach mal zeigen am Himmel und könnte sagen, da bin ich. Das wäre mal eine Offenbarung. Nicht im privaten Sinn ohne Zeugen. Da könnten wir alle hinschauen und sagen, ach, da ist er ja. Das wäre eine Offenbarung, wie man sie gern hätte. Aber es passiert ja nicht so. Und ich bin überzeugt, selbst wenn es so passieren würde, gäbe es immer noch Leute, die sagen, ist aber eine interessante Himmelserscheinung da oben oder ein UFO oder was auch immer. So einfach ist es eben nicht. Es gibt aber Menschen, und zu denen zähle ich mich, die stellen sich die Frage, woher kommt das alles? Es war für mich übrigens die Initialzündung, warum ich mal angefangen habe, Theologie zu studieren. Ich bin, wie gesagt, von meiner Herkunft eher naturwissenschaftlich interessiert. Aber meine Lehrerinnen und Lehrer der Physik und der Chemie konnten mir innerweltlich alles Mögliche erklären. Als es auch um die Frage des Urknalls ging und das, woher der Urknall kommt, wurde schwierig. Denn der erste thermodynamische Hauptsatz sagt ja Energieerhaltungsgesetz, Energiemasseerhaltungsgesetz. Es geht nichts auf dieser Welt verloren. Ich kann Energie in Masse umwandeln und Masse in Energie umwandeln. Aber die Summe von Energie und Masse bleibt immer gleich. Wir haben das zweite, Ursache-Wirkungsprinzip in dieser Welt. Nichts in dieser Welt passiert ohne Ursache. Und das führt natürlich schlussendlich zu der Frage, woher kommt das alles? Da sind wir die gängige These, die es im Moment gibt, ist eher eine Hypothese beim Urknall. Und jetzt wird es interessant. Frage 1 war, wenn wir ein Energie-Masse-Erhaltungsgesetz haben und der Urknall die gesamte Energie und die gesamte Masse des Universums, das wir kennen, freigesetzt hat, ist ja gigantisch, können wir gar nicht erfassen, wo war das vorher? Wo kommt das her? Zweites Problem, ich lernte dann, dass man zwar sehr nah an den Urknall heranrechnen kann, aber den Urknall selber gar nicht fassen kann. Die Initialzündung des gesamten Welt, als das wir kennen, ist nicht greifbar. Warum? Werner Heisenberg, mein Namensvetter, hat die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation erkannt oder entdeckt. Vielleicht ist das das bessere Wort. Die Heisenbergsche Unschärferelation bringt den Gedanken mit sich, hat etwas mit der Quantenmechanik zu tun, dass man das Elektron, das sich auf der Spitze dieses Stiftes hier befindet, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu dem Atom auf dieser Spitze gehört. Es könnte sich aber auch im Moment, ich habe es heute mit New York, am Empire State Building in New York in besagtem Kühlschrank befinden. Man weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch hier. Zweites Phänomen, man hat in diesem Zusammenhang entdeckt, und das ist mit dem Namen Max Planck verbunden, dass die Zeit und der Raum, wie wir sie kennen, gar nicht so kontinuierlich gestaltet sind, wie wir es vermuten. Die Zeit etwa läuft, ich glaube, in 10 hoch minus 45 Sekunden ab, eine gigantisch kleine Einheit. Unterhalb dieser Schwelle kann man nichts mehr erkennen. Man weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Naturgesetze da noch gelten. Ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Mit dem Raum verhält es sich ähnlich. Wir erleben das, weil unsere Sinne diese minimalen Zeiträume gar nicht erfassen können, als Kontinuum, aber es ist kein Kontinuum. Das führt in der Frage des Urknalls dazu, dass man zwar bis 10 hoch minus 45 Sekunden an den Urknall heranrechnen kann, den eigenen Urknall aber gar nicht entdecken kann. Und das hat mich als Schüler damals einigermaßen frustriert. Ich habe gesagt, die Naturwissenschaft gibt doch vor, alles zu wissen. Aber die Haupthypothese, woher überhaupt Raum, Materie, Zeit und das alles kommt, ist nicht entdeckbar. Und das trieb mich dann in eine philosophische Reflexion, später in eine theologische Reflexion. Denn was die Physik nicht mehr erkennen kann, wo der Kühlschrank nicht greifbar ist, den ich einfach öffnen kann, sagen kann, guck mal, ist Bier drin, fängt die Metaphysik an. Das, was hinter der Physik steht. Und da muss ich andere Reflexionsmodelle greifen. Nehmen wir mal als Beispiel das Ursache-Wirkungsprinzip an, nachdem unsere gesamte Welt funktioniert. Und nehmen wir die Energiemasseerhaltung an, dann muss doch der Urknall, in dem die gesamte Energie und die gesamte Masse des gesamten Universums, wie wir es kennen, aufgehoben ist, dann muss er irgendwo herkommen. Kann er nicht aus dem Nichts kommen. Und an der Stelle entsteht die Frage, und das ist jetzt wichtig, Thomas von Aquin, der große mittelalterliche Theologe, hat daraus den Kausalitätsgottesbeweis abgeleitet. Der ist wiederum nicht so einfach, weil es natürlich andere Möglichkeiten gäbe. Stephen Hawking, der Physiker, der den Vatikan behandelt, der sich trotzdem beharrlich geweigert hat, an Gott zu glauben, nimmt zum Beispiel eine Energiesuppe an, aus dem verschiedene, wie in so einem Kochtopf, Blasen emporploppen, die dann alles unterschiedliche Universen sind. In einem davon leben wir. Nun gut, könnte man sagen, diese Energiesuppe könnte man jetzt als Theologe von mir aus auch Gott nennen. Ist auch eine Hypothese, aber die These von Stephen Hawking kommt ohne den Gottesbegriff aus. Deswegen funktioniert der aquinatische Gottesbeweis in diesem Sinne nicht. Aber wir können natürlich, und das ist etwas, was ich eingangs erwähnt hatte, die Frage nach der Wahrscheinlichkeit nochmal aufbringen. Ist es wahrscheinlicher, dass ein Universum, wie wir es kennen, und kleine Einschränkung, wir kennen nur einen minimalsten Ausschnitt des Universums, das ist alles noch viel größer. Aber das, was wir kennen, ist schon so groß, dass es eigentlich unsere Sinne beraubt. Ist es wahrscheinlicher, dass ein Universum, wie wir es erahnen können, sich einem Zufall verdankt? Oder ist es wahrscheinlicher, dass dahinter, ich formuliere jetzt bewusst allgemein, ein schöpferischer Akt eines höheren Wesens steht? Allgemeiner kann ich jetzt nicht formulieren. Und jetzt sind Sie dran. Was halten Sie für, Achtung, wahrscheinlicher? Jetzt können Sie an der Stelle sein, ich weigere mich beharrlich an Gott zu glauben, weil in der Welt gibt es so viel Böses. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Kann man machen. Ich persönlich halte es, gerade weil ich es aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive betrachte und sage, diese Welt läuft nun halt nicht willkürlich ab, nach keinem Willkürprinzip. Selbst das Chaos hat eine interne Berechenbarkeit, dass dahinter eine ordnende Intelligenz steht. Ich formuliere bewusst allgemein. Diese Entscheidung muss jeder, der sich für diese Frage interessiert, für sich treffen. Wenn Sie für sich diese Entscheidung treffen, nein, das alles ist irgendwie zufällig entstanden, dann sind wir an dieser Stelle fertig. Dann haben Sie an dieser Stelle die Frage für sich so beantwortet, dass Sie eigentlich an einer weiteren Erforschung nicht interessiert sind. Das meine ich gar nicht so despektierlich, wie es sich anhört. Das ist okay. Jan Lohfeld erforscht das eben. Nicht alle sind an dieser Frage so interessiert. Man kann in dieser Welt ganz hervorragend leben, wenn man sagt, mir reicht es, wenn ich weiß, das Auto fährt. Mich interessiert aber gar nicht, warum es fährt. Kann man so machen. Aber es gibt eben auch Menschen, die interessieren sich dann weiterzudenken. Ich zähle mich dazu. Sie gehören vielleicht auch dazu, sonst würden Sie mir hier wahrscheinlich gar nicht zuschauen. Dann stellt sich die Frage, wenn wir mal als wahrscheinlicher annehmen, dass es hinter dieser Welt, wie wir sie kennen, eine, ich formuliere weiterhin sehr allgemein, ordnende Intelligenz, eine schöpferische Intelligenz gibt, dann stellt sich doch jetzt die Frage, was können wir über diese Entität denn aussagen? Und hier kommt uns ein weiteres Phänomen zugute. Das ist, sagen wir mal, das Verhältnis eines Künstlers zu seinem Kunstwerk. Nehmen wir mal an, Sie und ich hätten jetzt einen Stift in der Hand und wir hätten die Aufgabe, diese Wasserflasche zu malen, die ich hier auf meinem Schreibtisch stehen habe. Jetzt sind meine persönlichen künstlerischen Fähigkeiten zeichnerisch extrem begrenzt, Ihre sind vielleicht höher, aber wir hätten jetzt die Aufgabe, diese Wasserflasche zu malen. Uns entstünden jetzt eine Reihe von Bildern, die von Ihnen gemalt werden. Und wir würden diese Bilder alle mal aneinander legen und dann würden wir wahrscheinlich merken, aha, diese Bilder zeigen tatsächlich eine Flasche. Manche haben auf dieser Flasche hinten da stehen 0,25 Liter und manche zeichnen so ein Bild. Ich habe aus einer anderen Perspektive da drauf geschaut. Da wird es schon interessant. Man sieht auf jedem Bild eine Flasche, aber möglicherweise unterschiedliche Perspektiven. Und natürlich sieht man auf den Bildern manchmal die Flasche sehr gut gezeichnet, manchmal sind es vielleicht eher Strichzeichnungen, wie auch immer. Das hat etwas damit zu tun, dass Sie als Künstlerinnen und Künstler, mich eingeschlossen, natürlich immer in dem eigenen Bild irgendwie drin sind. Unsere Fähigkeiten sind an dem Bild erkennbar. Die Perspektive, aus der wir auf den Gegenstand geschaut haben. Wir als Künstler sind in unseren Bildern gegenwärtig. Die Bilder aber fangen an, ein Eigenleben zu führen, denn sie existieren unabhängig von uns. Betrachterinnen und Betrachter der Zukunft kennen uns möglicherweise gar nicht mehr, aber sie sehen unsere Bilder und sie können jetzt aufgrund dieser Bilder Rückschlüsse auf uns ziehen. In meinem Fall könnte man zum Beispiel einen Rückschluss darauf ziehen, ja, mit dem Zeichnen hat er jetzt nicht so gehabt. Meine gesamte Charakteristik wird darin gerade nicht erfasst, aber natürlich wird etwas von mir erfasst. Nehmen wir jetzt einmal die Welt als Gesamtkunstwerk an, die von eben einem höheren Wesen geschaffen wurde. Ich bleibe bewusst in meiner Formulierung allgemein, denn die andere Richtung, wenn ich ein solches höheres Leben nicht annehme, die ist quasi ja schon draußen. Dann könnte doch das So-Sein der Welt etwas über den Schöpfer aussagen. Es gibt im Übrigen dazu sogar einen Bibelvers. Im Propheten Jesaja heißt es, wir sind wie Ton in deiner Hand, wie ein Töpfer hast du uns geschaffen. Und dann kann man natürlich sehen, ist dieses Getöpferte schön, ist es rund, ist es harmonisch, ist es misslungen, wie auch immer. Der Töpfer ist in seinem Getöpferten gegenwärtig. Wir könnten also hingehen und könnten uns einfach, und an dieser Stelle wird die Naturwissenschaft wieder interessant, die Welt, wie wir sie kennen, auf Parameter prüfen, wo wir sagen können, wenn es ein schöpferisches Wesen gibt, dann scheint die Welt, wie wir sie kennen, etwas mit diesem Wesen zu tun zu haben. Wir können also Aussagen über dieses Wesen machen, weil wir es aus dieser Welt induktiv zurückschließen, so wie wir aus einem Kunstwerk auf einen Künstler schließen können. Und ich will das jetzt gar nicht im großen Detail machen. Ich will nur ein paar, Entschuldigung, vielleicht nehme ich mal die Wasserflasche zur Hand und leere sie etwas. Wir können in dieser Welt, wie wir sie kennen, zum Beispiel feststellen, dass die Welt, wie wir sie kennen, und da sind die Naturwissenschaften interessant, berechenbar ist. Sie ist verlässlich. Sie ist kein Chaos, sie ist Kosmos. Ich kann auf die Sekunde exakt vorhersagen, wann morgen die Sonne aufgehen wird. Ich kann sogar das Wetter vorhersagen, obwohl das schon ein chaotisches System ist. Diese Welt ist berechenbar und verlässlich. Und das zeugt doch offenkundig davon, dass das Wesen, dass diese Welt hervorgebracht wird, so es denn ist, aber das ist ja unsere wahrscheinlichkeitsbedingte Grundannahme, verlässlich ist. Dieses Wesen ist treu. Zweites Phänomen, das wir in dieser Welt kennen, obschon diese Welt zutiefst Kosmos und nicht Chaos ist, berechenbar, verlässlich, treu, ist in dieser Welt doch Fehlerhaftes vorhanden. Ein Marmeladenbrot fällt eben, wenn es vom Tisch fällt, allzu oft mit der Marmeladenseite auf den Teppich. Dinge passieren, die wir Menschen oft eher subjektiv als objektiv als Fehler erkennen. Denn selbst, dass das Marmeladenbrot mit der Seite mal umfällt, hat was mit Schwerkraft, mit Schwerpunkten und so weiter zu tun. Dass wir Menschen auf dieser Welt etwas erkennen, was scheinbar böse ist, ich betone scheinbar, hat etwas mit unserer Interpretation zu tun. Nehmen wir einmal an, Sie wollten sich ein Holzhäuschen in diesen wunderschönen kanadischen Ahornwäldern bauen. Dann werden Sie da sehr glücklich leben in dieser frischen, lebendigen, machtvollen, kraftstrotzenden Natur. Das Problem aber ist, dass diese Ahornwälder sich auf natürliche Weise gar nicht regenerieren können, weil die so dicht sind, dass der Samen, der auf den Boden fällt, gar kein Sonnenlicht hat und nicht auskeimen kann. Schlussendlich würden diese Ahornwälder verkümmern. Die brennen aber regelmäßig ab und das Öl in diesen Ahornbäumen brennt wie Zunder. Das ist für ihr Holzhäuschen extrem schlecht und sie werden das als extrem böse empfinden. Für den Ahornwald aber ist das ein Segen, denn die Asche, die dort ist, ist äußerst fruchtbar und der Ahornsamen hitzebeständig, der kann darin austreiben. Für die Regeneration des Ahornwaldes ist das regelmäßige natürliche Abbrennen, nicht Brandstiftung wohlgemerkt, notwendig, damit er sich regenerieren kann, für ihr Holzhäuschen und für ihr Dasein in diesem Wald subjektiv natürlich äußerst schlecht. Jetzt frage ich Sie, ist das böse oder nicht? Kommt auf die Perspektive an. Ist eine Frage der Interpretation. Dass wir Plattentektonik haben, macht unser Leben auf dieser Welt erst möglich, bringt aber Erdbeben mit sich und Tsunamis und so weiter und so weiter. Auf Sizilien haben die alten Bauern früher 4 Kilometer von der Küste entfernt ihre Häuser gebaut, weil sie wussten, dass mehr kommt. Heute baut man die Ferienhäuschen an die Küste ran, weil es viel romantisch ist und verwundert, dass mehr kommt. Ich habe nasse Füße. Ist das jetzt böse? Ist es Dummheit? Man weiß es manchmal nicht. Es ist eine Frage der Interpretation. Aber offenkundig gibt es in dieser Welt Dinge, die, sagen wir mal, fehlerbehaftet sind. Es gibt eine Fehlertoleranz in dieser Welt. Was sagt das über das höhere Wesen aus? Ist das willkürlich? Nein, es hat etwas mit Freiheit zu tun. Dieses höhere Wesen ist nicht zwanghaft. Es setzt frei. Wir lernen aber noch etwas, und ich nehme jetzt nur mal diese 3 Parameter. Man könnte viel mehr sagen. Wir Menschen erleben uns als Wesen auf dieser Welt, die, wenn sie lange alleine sind, einsam sind und manchmal sogar an dieser Einsamkeit sterben. Der Mensch sehnt sich nach einem komplementären Gegenüber, einem Gegenüber, das ihn ergänzt. Das kann die Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Es kann die Beziehung zwischen 2 Menschen gleichgeschlechtlicher Natur sein. Es kann die Beziehung zwischen 2 Menschen sein, die aber überhaupt kein sexuelles Interesse aneinander haben, die sich aber gegenseitig so befruchten, dass neue Projekte entstehen. Unsere Existenz ist zutiefst komplementär und wir erleben diese komplementäre Sehnsucht als Phänomen, das wir Liebe nennen. Wenn wir ein Gegenüber gefunden haben, in dem wir uns komplementär ergänzt sehen, Sie merken, wie man das Ganze schön statisch formulieren kann, dann sprechen wir von Liebe. Auch das scheint eine Aussage zu sein, die wir über dieses höhere Wesen, so es denn ist, machen können. Dieses Wesen scheint Liebe zu sein. Und jetzt haben Sie 3 Parameter. Ich lasse es mal wegen der Zeit nur bei diesen 3. Wir glauben an ein höheres Wesen, das wir in unserer Alltagssprache Gott nennen. Dieses Wesen ist Liebe. Dieses Wesen ist Freiheit. Und dieses Wesen ist so groß, dass es uns hervorbringt. Sie merken, wie ich aus dem So-Sein der Welt etwas schließen kann auf den Urheber dieser Welt. So arbeitet die Theologie. Das ist ein Aspekt der Offenbarung. Wir haben mit dem 2. Vatikanischen Konzil ein großartiges Dokument bekommen. Das ist die Konzilskonstitution, sogar dogmatisch Dei Verbum. Das 2. Vatikanische Konzil wollte eigentlich gar keine Dogmen formulieren. Es sind dann doch einige dabei herausgekommen. Eine ist die dogmatische Konzilskonstitution über die Offenbarung Dei Verbum. Und da wird der Offenbarungsbegriff im Jahr 1965 noch einmal geklärt. Denn nach katholischem Verständnis, das ist etwas völlig anderes als das islamische Verständnis, wo Offenbarung einfach gesagt hat, Allah spricht durch Gabriel zum Propheten Mohammed, keine Zeugen dabei, gilt, bums. Finde ich schwierig, aber das ist das muslimische Offenbarungsverständnis. In der römisch-katholischen Lehre ist Offenbarung ein Geschehen in Tat und Wort, nicht nur eine Mitteilung über Gott, sondern eine Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus. Da muss man natürlich schon auch erstmal fragen, wie kommt die Kirche dazu? Wir müssen als erstes einmal sagen, das Leben Jesu Christi, und da gibt es hier verschiedene Glaubensinformationen schon zu, wo wir nach dem historischen Jesus auch gesucht haben. Jesus, der irdische Jesus, der historische Jesus, ist ein manifestes Ereignis, das wir geschichtlich greifen können. Ja, Die Quellenlage lässt keine definitive Biografie Jesu zu. Wir haben, was die biblischen Quellen angeht, mit den synoptischen Evangelien einen Einblick in das letzte Jahr des Wirkens Jesu, des öffentlichen Wirkens Jesu. Johannes nimmt für sich in Anspruch, 3 Jahre zu dokumentieren. Ich folge eher der synoptischen Linie. Also wir haben von potenziell 33 gelebten Jahren ein Jahr, über das wir etwas wissen. Es gibt ein paar Hinweise über die Kindheit Jesu, wobei die spärlicher sind, als man denkt. Da ist manches überformt. Wenn Sie sich mal die Folgen der Glaubensinformation über das Weihnachtsevangelium an, über die Weihnachtsevangelien anschauen, werden Sie wissen, manifest ist eigentlich nur, es spielte eine Frau namens Maria eine Rolle, ein Mann namens Josef, der nach dem 12. Lebensjahr Jesu aber im Nirvana verschwindet. Wie lange der da noch gelebt hat, weiß kein Mensch. Aber der 12-jährige Jesu im Tempel, da ist er noch dabei. Beim erwachsenen Jesus nicht, außer dass man dort erfährt, er war der Sohn des Zimmermanns. Er ist irgendwie in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen. Auch darüber streiten sich schon die Bibelwissenschaftler. Ich gehöre zu denen, die Nazareth als Ort des Aufwachsens und Bethlehem als Ort der Geburt für höchstwahrscheinlich halten. Aber Sie merken, da kann man schon drüber diskutieren. Das ist etwas, das man historisch greifen kann. Und was man noch viel mehr historisch greifen kann, ist der Kreuzestod Jesu. Der ist nämlich auch außerbiblisch belegt. Dazu gibt es eine eigene Folge der Glaubensinformation. Ich erwähne hier nur als Beispiel Tacitus, Flavius Josephus, Plinius der Jüngere. An der Tatsache, der historischen Tatsache des Kreuzestodes Jesu unter Pontius Pilatus, da ist Tacitus wichtig, weil er den Zusammenhang herstellt, ein außerchristlicher Schriftsteller, kann man eigentlich keinen wirklichen Zweifel haben. Dieser Jesus von Nazareth ist unter Pontius Pilatus auf Golgotha am Kreuz gestorben. Wir haben ein historisches Faktum. Was wir auch als historisches Faktum haben, ist, dass es kurz nach dem Kreuzestod Jesu eine Gemeinschaft von Menschen gibt, die an die Auferstehung des Gekreuzigten glauben. Das ist auch ein historisches Faktum. Was historisch nicht verifizierbar ist, ist der Akt der Auferstehung selbst. Wir haben nur das Zeugnis von Glaubenden, aber den eigenen Akt haben wir nicht. Das Zeugnis von Glaubenden über die Auferstehung ist etwa das Neue Testament in beiden Teilen. Aber den eigentlichen Akt der Auferstehung, das ist tatsächlich ein Akt des Glaubens, den wir als wahrscheinlich annehmen können, weil es dieses Zeugnis derjenigen, die die Auferstehung bezeugen, ja Nachteile mit sich gebracht hat. Die sind dafür verfolgt worden, haben aber trotzdem standgehalten. Das macht die Auferstehung und die Echtheit der Auferstehungserfahrung wahrscheinlich, aber nicht beweisbar. Sie merken, dass wir als Theologen durchaus mit Wahrscheinlichkeiten da rechnen müssen. Und jetzt haben wir an dieser Stelle, und jetzt wird es interessant, wir haben ein historisches Faktum, den Kreuzestod Jesu. Wir können das auch über den Exodus der Israeliten und so weiter machen. Ich mache es jetzt mal an diesem Beispiel deutlich, ein historisch nachweisbares Faktum. Und wir haben ein Zeugnis einer frühen Gemeinde, die die Auferstehung bezeugt, die dafür Nachteile in Kauf nehmen. Und an dieser Stelle kommt das berühmte Paradox zustande. Denn gekreuzigt zu werden bedeutete nach damaliger Lesart ja von Gott verlassen zu sein. Jetzt bekennen sich trotzdem Menschen zu diesen Gottverlassenen. Und daraus entsteht jetzt eine Linie theologischer Schlussfolgerungen. Wir haben, ich nehme nur diese beiden, es gäbe mehr, nur diese beiden Fakten. Wir haben die historische nachweisliche Kreuzigung Jesu plus die historisch nachweisliche Existenz von Menschen, die an den die Auferstehung des Gekreuzigten glauben, die wahrscheinlich macht, es hat eine solche Auferstehung doch gegeben. Und daraus entsteht jetzt Theologie. Und ein Aspekt dieser Theologie sagt, und ich bin noch nicht beim Nizäer wahrer Mensch und wahrer Gott, in Jesus ist Gott präsent gewesen. Das im Allgemeinen kann ich schon gar nicht formulieren. Natürlich glaube ich daran, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Aber das ist schon Ergebnis einer Schlussfolgerung. In Jesus ist Gott präsent gewesen. Und das führt bei uns Christen, speziell der römisch-katholischen Provenienz, zu der Aussage, Jesus Christus ist eine Selbstmitteilung Gottes. In Jesus Christus offenbart sich Gott. Aber Sie merken, da fällt nicht einfach eine Offenbarung vom Himmel, sondern wir machen dieses Zeugnis wahrscheinlich. Und die Wahrscheinlichkeit liegt in der Verbindung von Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, diesem Paradox, der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Da hat Gott etwas mit zu tun. Offenkundig offenbart sich Gott in Jesus Christus. Jesus Christus ist eben die ultimative Selbstmitteilung Gottes, was bei uns in der katholischen Theologie sogar dazu führt, dass man sagt, mehr kann man eigentlich gar nicht machen. In Jesus Christus ist die Offenbarung vollendet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich auch dieses historische Faktum der Kreuzigung habe und dieses historische Faktum einer Gemeinschaft von Glaubenden, die trotz aller Widerständigkeit an der Auferstehungsbezeugung, am Auferstehungszeugnis festhält, Ist das nicht zwingend? Nein, ist es nicht. Denn man kann das Ganze theoretisch, auch wenn ich das nicht tue, natürlich als massenhafte Spinnerei abtun. Ich habe das vorhin ja selber andeutungsweise im Islam gemacht, wo ich sage, 1,4 Milliarden Jahren Menschen glauben einem Zeugnis eines Menschen, der ohne Zeugen behauptet, da ist eine Offenbarung passiert. Und ich werde einen Teufel tun und das einfach alles in Bausch und Bogen wegschmeißen, auch wenn ich persönlich das für steil halte, das so zu behaupten. Aber es ist natürlich möglich, das abzulehnen. Genauso kann man unseren Glauben an die Auferstehung ablehnen, indem man sagt, das ist eine Massenhysterie gewesen. Deswegen beeilt sich ein Apostel Paulus ja, Zeugen beizubringen, die fern sind davon, eine solche Massenpsychose irrationaler Art da zu haben. Da sind wir eben im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8. Hier vielfach zitiert, weil eine Hauptlegstelle. An dieser Stelle kommt übrigens etwas ins Spiel, das wir als Heiliger Geist nennen. Denn der Heilige Geist ist, wenn Sie so wollen, das Erkenntnismedium. Wir sagen, wir atmen aber gar nicht selbst. Denn Atmen ist ein unbewusster Vorgang, ein vegetativer Vorgang. Solange wir atmen, leben wir. Wenn wir aufhören zu atmen, sind wir tot. Und weil das vegetativ ist, kann ich natürlich sagen, okay, das ist ein elektrischer Impuls, der da regelmäßig in Gang gesetzt wird. Kann man machen. Das wäre die rein naturwissenschaftliche Beschreibung. Die biblische Sprache dafür ist, Gott haucht dem toten Adam seinen Atem ein. Damit hätten wir, wohnt Gott quasi in mir, ist die christliche Lesart. Welche Sie jetzt schöner finden, brauche ich gar nicht fragen. Welche Sie wahrscheinlicher finden, ist natürlich eine andere. Aber dadurch ist Gott nicht nur in Jesus präsent, da ist er in einer exklusiven Weise präsent, weil er sich uns selbst mitteilt. Aber er ist natürlich auch in Ihnen, in mir, in uns allen gegenwärtig und damit haben wir eine Erkenntnisquelle. Der Heilige Geist gibt uns diese Möglichkeit zur Erkenntnis. Sie merken schon, ganz so einfach ist das mit der Offenbarung nicht. Man muss auch schon Logik beibringen. Man muss geschichtliche Fakten kennen und beibringen, die wir interpretieren. Und wo wir interpretieren können, sind natürlich auch andere Interpretationen notwendig. Und da kommt die berühmte Falsifikation von Karl Popper zum Tragen. Natürlich ist all das, was wir sagen, anfragbar, hinterfragbar. Natürlich passiert das im Lauf der Geschichte, dass man plötzlich erkennt, wir haben bis zu diesem Punkt etwas als ultimativ und unhinterfragbar geglaubt und jetzt kommt jemand um die Ecke und beweist, so einfach ist das gar nicht. Das hat es in der Kirchengeschichte immer gegeben. Nehmen wir mal zum Beispiel den Schöpfungsglauben an. Über Generationen hinweg ist man davon ausgegangen, es hat Adam und Eva gegeben, die da als erste Menschen im Garten Eden gelebt haben. Jetzt kommt da Charles Darwin und sagt, ja, aber die Sache ist schon auch anders gewesen. Der Mensch steht dann doch irgendwie am Ende einer langen Kette von Evolutionsschritten. Da müssen wir uns zu verhandeln. Da greift die Falsifikation und der Glaube bricht aber deswegen nicht zusammen. Er entwickelt sich weiter, wie das für eine gute Wissenschaft der Fall ist. Das heißt aber eben auch, zu unserem Offenbarungsverständnis gehört die Tradition. Die Tradition. Wir leben im Jahr 2024. Wenn wir allein die christliche Kirchengeschichte nehmen, dann haben wir rund 2000 Jahre Kirchengeschichte, 2000 Jahre Geschichte glaubender Menschen, die vor uns gelebt haben. Wir stehen an einem vorläufigen Ende dieser großen Glaubenskette und wir werden sie in die Zukunft weitergeben. Das wird weitergehen. Wir müssen uns also mit dem auseinandersetzen, wie wurden Dinge zu anderen Zeiten anders geglaubt? Nein, anders geglaubt ist vielleicht falsch, sondern im Sinne von anders gelebt. Wir müssen aber gucken, ist der Glaube treu weitergegeben worden? Das ist ja ein bisschen wie stille Post. Hat es Veränderungsprozesse gegeben? Waren die zeitbedingt? Und so weiter und so weiter. Wir können heute mit unseren Kenntnissen im Jahr 2024 nicht mehr so glauben, wie es eben in der Stunde Null war. Ich reite heute ein bisschen auf dem Islam herum. Das hat vielleicht damit, etwas damit zu tun, dass ich gestern Abend hier in der Wuppertaler Begegnungsstätte als Synagoge einen ganz hervorragenden Vortrag von Abdelhakim Urri gehört habe, der sich unter anderem auch, der ist selber Muslim, mit der Entwicklung des Islam auseinandergesetzt hat und sehr dezidiert nachweist, welche Probleme heute ein Islam hat, der immer noch am Jahr 632 festhält und versucht, die originäre Lebensweise des Propheten Mohammed nachzuahmen. Auch da sind ja Entwicklungen passiert. In unserer römisch-katholischen Weise kennen wir die Tradition. Der Traditionsbegriff bringt mit sich, dass die Offenbarung weitergegeben wird, aber durch die Zeiten unterschiedliche Gestalten annimmt. Es ist eben derselbe Wein in immer neuen Schläuchen. Die Verpackung ändert sich, der Inhalt aber nicht. Und an dieser Stelle ist es wichtig, weil die katholische Fundamentaltheologie einen wichtigen Unterschied macht. Und den kann man heute nie laut genug sagen. Es gibt die Tradition des Geglaubten und es gibt die Traditionen im Plural. Das sind Formen, wie geglaubt wurde. Die Formen können sich ändern. Die haben ihre Zeit. Brauchtümer kommen und gehen. Die Tradition bleibt die gleiche. Heute haben wir, speziell innerkatholisch, oft die Problematik, dass die Traditiones im Plural zum Wesen erklärt werden. Die Art und Weise, wie wir etwas glauben, ist wandelbar. Der Inhalt, das Geglaubte, ist das Entscheidende. Darüber wacht übrigens in der römisch-katholischen Theologie, das ist eine Besonderheit, die wir so haben, das authentische Lehramt des Papstes. Der überwacht die verschiedenen Interpretationen und gewichtet sie. Das ist zum einen positiv zu werten, weil es die Einheit stärkt und ein guter Papst wird ein im besten Sinn des Wortes katholisches Lehramtsverständnis haben, denn Katholon heißt allumfassend. Der lässt also eine Weite zu. Wir erleben aber auch speziell in den letzten Pontifikaten vor Franziskus, bei Franziskus muss man die Geschichte noch urteilen lassen, dass es da auch Verengungen gibt, wo das eng geführt wird und dann wird es ganz, ganz schwierig. Weil jede Verengung natürlich den Diskurs auch einschränkt, aber dieser Diskurs ja gerade für die Auseinandersetzung das Geglaubte eminent wichtig ist. Das Judentum könnte uns hier ein hervorragendes Vorbild sein, weil der Talmud ja auch ein Diskurs ist. Das Judentum ist ein geradezu gelebter Diskurs. Ein Judentum ist ohne Diskurs gar nicht denkbar. Ein Talmud ist ja so aufgebaut, dass eine gegebene Frage in der Mitte steht und dann die Rabbiner die Antworten da drumherum, teilweise widersprechend, aber man wird einen Teufel tun, dem gegnerischen Rabbiner, gegnerisch im Sinne von seiner Meinung ist eine komplett andere, völlig abzulehnen. Nein, er könnte ja recht haben und ich könnte im Irrtum sein. Das ist etwas, was wir in der katholischen Kirche dringend lernen können. A, die völlig konträre Meinung als solche zuzulassen und B, mal in Rechnung zu stellen, dass man selbst bei aller Überzeugung im Irrtum sein könnte. Der Garant der Einheit ist das Lehramt, das diese Vielfalt zulassen sollte und die Interpretation entsprechend gewichtigt. Gleichzeitig, das bekennt eben auch das Zweite Vatikanische Konzil in Dei Verbum, das über die Heilige Schrift reflektiert und sagt, die Heilige Schrift ist Gottes Wort in Menschenwort nach Menschenart gesprochen. Deswegen sagt das Zweite Vatikanische Konzil, die höchste Lehrautorität der katholischen Kirche, die wir haben, die Konzilien, Bibelexegese geht gar nicht anders als historisch kritisch. Das ist ein Novum damals gewesen. Das war am Anfang des 20. Jahrhunderts noch komplett anders. Warum? Weil man die Gattungen in Frage stellen muss. Wir haben alleine in der Bibel, wir haben Berichte, wir haben Gedichte, wir haben Lyrik, wir haben hohe Poesie, wir haben die Evangelienliteratur, wir haben alles möglich, wir haben die Psalmen als Gedichte und so weiter und so weiter. Ich muss je nach der Gattung einen Text doch anders auslegen und anders angehen. Und was auch klar ist, Texte, menschliche Sprache, selbst höchst lehramtliche Texte, Enzykliken und Ähnliches sind menschlich sprechend interpretationsbedürftig und interpretationsfähig. Warum? Weil die menschliche Sprache nicht in der Lage ist, exakt zu sein. Jedes Bestreben der Gegenwart, einen Gegenstand exakt zu beschreiben, wie er sich zum Beispiel auch im Gender Mainstreaming ausdrückt, dass man versucht, ein Sprachmittel zu finden, in dem alle sich angesprochen fühlen, führt früher oder später in die Irre, weil das unsere menschliche Sprache nicht nur nicht zu leisten imstande ist, sondern auch gar nicht will. Ist ein Kommunikationsmedium, das beinhaltet, dass es Deutungsspielräume gibt. Das ist aber unsere Quelle, mit der wir umgehen. Eine der wichtigsten Quellen, in denen wir umgehen. Die Heilige Schrift ist eine wichtige Erkenntnisquelle. Die Tradition ist eine wichtige Erkenntnisquelle. Die Logik, das Denken, die Philosophie, der Verstand ist eine wichtige Erkenntnisquelle. All das dient der Offenbarung. Die fällt bei uns Christen, speziell bei uns römischen Katholiken, eben nicht vom Himmel. Niemand ist da, der nachts eine Taube auf der Schulter hat, die einem einflüstert, so ist es jetzt. Das hätten wir gerne. Aber ich bin überzeugt, selbst wenn die ultimative Selbstmitteilung Gottes, die Selbstoffenbarung Gottes schlechthin, Jesus Christus himself auf dem zentralen Platz ihrer Stadt, bei uns wäre es der Laurentiusplatz in Wuppertal-Elberfeld, erscheinen würde und würde uns die ultimative Wahrheit verkünden. Ich bin nicht sicher, ob Sie und ich dem glauben würden. wir hätten da zu viele Anfragen. Kann das wirklich so sein? Weil wir Menschen sind. Und weil wir auch diese ultimativste aller Selbstmitteilungen Gottes hinterfragen würden und nicht wenige Fromme würden sie möglicherweise ablehnen. Im späten Mittelalter lebte der Theologe Melchior Cano. Der hat die theologische Erkenntnislehre entwickelt und in 10 sogenannte Loci Theologici, in sogenannte Erkenntnisorte, theologische Erkenntnisorte aufgegliedert. Da gibt es die sogenannten Loci Proprii, das sind 7 Stück, also die ureigensten theologischen Erkenntnisorte und die Loci Alieni, die sogenannten anderen Erkenntnisorte. Und die gehe ich mit Ihnen mal durch, denn in diesen theologischen Erkenntnisorten greifen wir auf das zu, was wir Offenbarung nennen. Der erste Erkenntnisort sind die kanonischen Bücher der Schrift, die Bibel, wie wir sie kennen. Und hier muss ich aber schon wieder eine kleine Einschränkung machen, denn die Bibel gibt es nicht. Ich verlinke Ihnen einmal die Glaubensinformation, wie die Bibel wurde, was sie ist, zur Kanonisierung. Da werden Sie merken, dass allein das Alte Testament schon gar nicht einheitlich ist. Wir haben ein katholisches Altes Testament, wir haben ein evangelisches Altes Testament, das etwas weniger Bücher hat. Wir haben eine jüdische Ausgabe des Alten Testamentes, die Biblica Hebraica. Wir haben die griechische Übersetzung des Tanach, des jüdischen Alten Testamentes, die Septuaginta. Wir haben eine orthodoxe Fassung. Es gibt 5 Fassungen des Alten Testamentes. Und je nachdem, wie umfangreich die sind, gelten manche Bücher plötzlich als Wort Gottes und manche nicht. Wir haben in einer katholischen Bibelausgabe etwa das Buch Tobit stehen, das für uns als Wort Gottes gilt, das in einer evangelischen Bibelausgabe fehlt. Da müsste man sich schon mal drüber auseinandersetzen. Ist es nur Offenbarung? Ist es nur Quelle? Ist es keine Quelle? Ist gar nicht so eindeutig. Auch sind die Bücher der Heiligen Schrift ja nicht vom Himmel gefallen. Man hat gesagt, plopp, da sind sie. Der Kanon, wie wir ihn kennen, ist zum Abschluss gekommen im Jahr 325, ich rede als Christ, im Jahr 325. Der jüdische Kanon des Tanach ist im Jahr 100 auf der legendarischen, die ist schon legendär, Synode von Jaffne kommen. Bei uns hat das Konzil von Nicea einen vorläufigen Abschluss geschafft. Erst das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert hat den Kanon, wie wir ihn kennen, als solches verbindlich festgelegt. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, das wir heute so mit spitzen Fingern anfassen, war lange Zeit gar nicht so sicher, ist es das Wort Gottes. Und es ist eben menschliches Wort nach Menschenart gesprochen. Dessen muss man sich klar sein. Das ist eine menschliche Konvention, die daher kommt, weil diese Erzählungen, diese Texte in der Heiligen Messe verkündet werden, in der Liturgie verkündet werden. Aber wir nehmen sie als zentrale Quellen unseres Glaubens, als zentrale Quellen der Offenbarung. Daneben steht dann übrigens für uns Katholiken die ungeschriebene Überlieferung Christi und der Apostel. Wir gehen, das ist der zweite Locus Theologicus, wir gehen davon aus, dass es eine ungeschriebene Tradition gibt, ähnliches übrigens im Judentum, da gibt es die Mishnah, das ist die ungeschriebene Tora, die mündlich überliefert wurde. Wir gehen also davon aus, dass es neben den Schriften, die in der Bibel zusammengefasst worden sind, weitere Überlieferungen gibt. Einige befinden sich vielleicht sogar in den apokryphen Schriften. Einiges in mündlichen Überlieferungen, die man später bei den Vätern notiert findet und so weiter und so weiter. Die dritte Quelle ist die katholische Gesamtkirche. Hier wird es interessant. Niemand in der Kirche, auch der Papst, kann für sich beanspruchen, eine Spezialoffenbarung zu haben. Er kann das beanspruchen. Privatoffenbarung würde man das nennen. Ich habe das eingangs erwähnt. Aber es wäre eben etwas, was man glauben kann, nicht glauben muss. Erst die katholische Gesamtkirche, und das Wort Katholon meint mehr als eine konfessionelle Verengung. Das Wort Katholon meint im Ursprung die Gesamtkirche als Gesamtkirche, also weit über die römisch-katholische Provenienz hinausgehend. Das ist, diese Gesamtkirche erkennt den Glauben. Der Papst nach unserer römisch-katholischen Lehre als Lehramt hat wie möglicherweise das letzte Wort, wenn er ein Dogma formuliert. Aber der Glaubenskonsens der Gesamtgläubigen, ein Diskurs, ist notwendig, um Erkenntnis, um Offenbarung als solches überhaupt zu erkennen. Sie fällt nicht vom Himmel, sondern Offenbarung ist, wie das Konzil es sagt, ein Geschehen in Wort und Tat. Und es ergibt sich aus dem gemeinsamen Diskurs, weshalb es schwierig ist, alleine zu glauben. Ja, Sie können alleine glauben. Ja, Sie können alleine im Wald beten. Sie können das alles mit sich alleine machen. Aber dann ist es Ihr Glaube Und Sie können sich natürlich darin verabsolutieren. Sie können damit gut leben. Das mag alles sein. Das will ich Ihnen gar nicht nehmen und gar nicht absprechen. Aber wenn es um das Erkennen von Wahrheit geht, ist ein Forscher, der nur mit sich alleine lebt und seine Forschungsergebnisse nicht in den Diskurs stellt, schlecht beraten. Das gilt sogar für die Naturwissenschaft. Das Ringen, das Diskutieren, ja, das Suchen nach eigenen Fehlern ist notwendig. Ich werde nie vergessen, dass ich im Oberseminar, als ich einen Teil meiner Doktorarbeit da vorgestellt habe, und ich war furchtbar stolz auf was ich da vorgestellt habe, dann von einer Mitdoktorandin eine gezielte Nachfrage bekam, die mein Gedankenbeutel zum Einschluss brachte. Und ich war dankbar dafür, weil es mich vor einem großen Denkfehler bewahrt hatte. Ich hatte etwas übersehen. Und erst der Diskurs brachte meinen Denkfehler zutage. Und damit lösten sich plötzlich übrigens andere Probleme. Das war interessant. Erst der Diskurs macht das möglich. Deswegen ist der dritte Locus Theologicus, die katholische Gesamtkirche, ein wichtiger Ort der Erkenntnis. Gesteigert findet sich das dann in dem vierten Erkenntnisort, den Konzilien. Die Konzilien repräsentieren ja, wenn man so will, die Apostolizität der Kirche. Ein Konzil ist ja die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel, vulgo Bischöfe, weswegen die Konzilien eben eine enorm hohe Erkenntnisquelle sind, weil die Bischöfe als Amtsauftrag haben, eben den apostolischen Glauben möglichst wortgetreu zu rezipieren und entsprechend weiterzutragen. Jetzt muss man aber hier auch schon sagen, wenn man in die Heilige Schrift schaut und sieht, wie die Apostel sich da teilweise gekloppt und gezofft haben, merkt man, auch das ist nicht so einheitlich. Und gerade deshalb ist aber der Diskurs wichtig. Sie merken, wie hier immer der Diskurs, die Auseinandersetzung in der Gesamtkirche, der Bischöfe untereinander, der Gesamtkirche mit den Bischöfen eigentlich eine Notwendigkeit ist. Und vielleicht ist die gegenwärtige Krise, die wir in der Kirche haben, auch darin begründet, dass wir diesen Diskurs nicht mehr pflegen. Sie müssen nur ins Internet gucken. Da ist kein Diskurs. Das ist ein Übereinander herfallen. Man spricht dem anderen das Katholischsein ab. Laien gegen Bischöfe, Bischöfe gegen Laien, Bischöfe untereinander, Laien untereinander. Man hört nicht mehr auf den anderen. Man fragt nicht mehr, könnte der andere recht haben? Man verurteilt ihn. Der Diskurs ist kaputt. Und damit ein wichtiger theologischer Erkenntnisort. Der Diskurs bedeutet auch, die Meinung des anderen erstmal zu hören, vielleicht auszuhalten, mit ihm dann in den Streit zu gehen. Ja, sehr wohl, aber bitte mit Respekt. Und immer in der Haltung, so sehr ich überzeugt bin, recht zu haben, könnte ich im Irrtum sein. Es könnte sein, dass der andere, die andere etwas entdeckt hat, was ich selber übersehen habe. Dann würden wir vorankommen. Vielleicht kommen wir da mal wieder hin. Im Moment sehe ich da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Dann steht hier als fünfter theologischer Erkenntnisort, das ist zymisch römisch-katholisch, die römische Kirche. Das hat was mit dem Papstamt zu tun, dass wir im Papstamt, dem Nachfolger Petri, eine einende Funktion haben, die, wie das Zweite Vatikanische Konzil es sagt, dann das authentische Lehramt ausübt in entscheidenden Streitfällen, die die Einheit der Kirche bedrohen, dann auch das letzte Wort hat. Nach meiner Wahrnehmung lässt Papst Franziskus da einen sehr weiten Spielraum zu. Die Zukunft wird darüber entscheiden. Unter den beiden vorhergehenden Pontifikaten war das aus meiner Sicht eng, vielleicht zu eng. Und vielleicht ist die gegenwärtige ungute Streitkultur, die ich gerade erwähnt habe, auch darin begründet, dass die beiden vorherigen Pontifikate das gar nicht mehr zugelassen haben und das jetzt wie so ein Dampfhochdruck unter die Decke geht. Wer weiß das schon? Dann haben wir die Kirchenväter. Die sind natürlich zeitlich sehr nah an der apostolischen Kirche dran, an der Frühzeit der Kirche. Da ist unter anderem vielleicht sogar noch die mündliche Tradition authentisch greifbarer als zu späteren Zeiten. Und diese Kirchenväter haben natürlich wesentlich zum Entstehen der Kirche beigetragen. Und aufgrund der zeitlichen Nähe sind auch sie die patristischen Schriften ein wichtiger Kenntnisort. Und jetzt kommt etwas, das gefällt natürlich mir, die Theologen und die Theologinnen auch. Warum? Weil wir im Studium der Theologie das wissenschaftliche Handwerkszeug gelernt haben, der Deduktion, der logischen Schlussfolgerung, der Induktion, der Erforschung der Schriften, der Erforschung der Quellen. Auch der Archäologie, das ist das, was wir gelernt haben. Theologie ist keine Glaubenswissenschaft, wo man Glauben lernt. Es ist sogar für manch einen irritierend. Ich kenne nicht wenige, bei denen der selbstgemachte Kinderglaube in den ersten Semestern komplett kaputt gegangen ist, wo dann aber, wenn man das durchmacht, an die Stelle etwas viel Reiferes, etwas viel Erwachseneres tritt, weil es auf festerem Fundament steht. Das ist das, was die Theologie ausmacht und was wir Theologinnen und Theologen der Welt auch schulden. Wenn da Fragen sind, haben wir entsprechende Antworten zu geben. Wir sind keine Telefonbücher, die auf jedes aus der Hüfte geschossene Antwort hat, aber wir haben unser Handwerkszeug gelernt, mit dem wir Antworten geben können. Die Antwort mag Ihnen nicht gefallen. Sie mögen andere Meinung sein, aber das ist in jeder Wissenschaft so. Aber das ist das, was eine Erkenntnisquelle ist, die theologische Reflexion. Das sind die Loci propri. Und dazu kommen nach Melchior Cano noch drei Loci alieni, also andere Erkenntnisquellen, als da wären die natürliche Vernunft. Da rede ich doch die ganze Zeit von. An der Wissenschaft kommt kein Theologe und damit eigentlich auch kein Glaubender vorbei. Glaube und Wissen sind keine Gegensätze, sondern das eine bedingt aus der theologischen Sicht das andere. Alles, was gewusst werden kann, muss im Glauben aufgehoben sein. Und es kann im Glauben nichts geben, was dem Wiss- und Nachweisbaren widerspricht. Nach dem Falsifizierungsprinzip greift an dieser Stelle, wenn etwas Geglaubtes dem Naturwissenschaftlichen, dem Wissbaren widerspricht, muss man an der Stelle in einen neuen Gedankenprozess einsteigen und das integrieren. Zweitens, die Philosophie. Die Philosophie stellt der Theologie, man hat die Philosophie über lange Jahre in der Theologie als ein Killer Theologie betreibt, als Markt der Theologie. Soweit würde ich heute nicht gehen. Das ist schon auch etwas sehr Eigenständiges. Aber die Philosophie hat mit den Vorsokratikern und den griechischen Philosophen angefangen, natürlich eine Denkmethode zur Verfügung gestellt, die wir in der Theologie nutzen. Die Logik alleine. Andere theologische, andere philosophische Schlussverfahren und die menschliche Geschichte. Die menschliche Geschichte. Für mich gehört da eben auch die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Der Mensch als solches, ob er glaubt oder nicht, die Welt, wie wir sie kennen, ist eine Erkenntnisquelle. Das ist das, was ich vorhin mit Ihnen ganz am Anfang gemacht habe, als ich gefragt habe, was können wir über jenes Wesen, das eine solche Welt hervorgebracht hat, so wie wir denn an ein solches Wesen glauben, aussagen. Wir können es eben nicht auf den Tisch stellen wie diesen Stift oder diese Flasche. Wir können aber Aussagen darüber treffen, weil wir deduktiv aus dem So-Sein der Welt auf ein solches Wesen, so wie wir es denn als wahrscheinlich annehmen, Aussagen machen können. Die Geschichte ist eben auch ein besonderer Ort. Das Christentum basiert auf einer Geschichte, nämlich der von Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Geschichtliche Ereignisse, nicht die Auferstehung, ich muss es nicht wiederholen, sondern der Glaube an die Auferstehung. Das Kreuzestod und bezeugte Auferstehung des Gekreuzigten ist der Kernpunkt der christlichen Theologie. Der Apostel Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 14 und 17, ohne Kreuzestod und Auferstehung wäre der gesamte Glaube nutzlos und die Verkündigung umsonst. Daraus entsteht die theologische Reflexion, weil man sich natürlich dessen vergewissern musste, wenn der Gottverlassene von Gott gerettet wird. Was sagt das über Jesus aus? Was bedeutet das? Ist Gott in ihm präsent? Wenn er in ihm präsent ist, ist Jesus Gott? Ist er nur ein Mensch? Wir bekennen, er ist wahre Gott und wahrer Mensch und so weiter und so weiter. Die gesamte Ethik entsteht daraus. Es ist ein geschichtliches Ereignis. Wie gesagt, es gibt andere Religionen, in denen fällt die Offenbarung vom Himmel. Im Christentum ist das nicht denkbar. Da, wo ein Mensch für sich in Anspruch nimmt, sie habe persönlich mit Gott gesprochen, er habe persönlich mit Gott gesprochen, Gott habe sich ihm gezeigt, die heilige Jungfrau habe sich ihr oder ihm gezeigt, dann bin ich der Letzte, der das in Abrede stellen kann. Gott ist frei, das zu tun, aber es trägt nichts aus. Es ist privat. Diese einzelne Person kann daraus vielleicht eine Glaubensgewissheit ziehen und ich persönlich kann sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht. Tut nichts zur Sache. Ich persönlich bin zu skeptisch, als dass ich glaube, dass Gott so vorgeht. Denn wir haben so viele Glaubenszeugnisse in der Welt, wie wir sie kennen, dass wir solche Privatoffenbarungen eigentlich gar nicht brauchen. Und damit sind wir beim letzten Thema für heute Abend, der Vernunft. Keine Erkenntnis ist ohne Vernunft und Diskurs möglich. Alleine die Bibel, wie wir sie kennen, ist ein Ergebnis dieses vernünftigen Diskurses. Da hat es sogar eine historische Persönlichkeit gegeben, einen gewissen Markion, der als Störfaktor die Bibelwerdung faktisch hervorgetrieben hat. Weil er wollte zum Beispiel das Alte Testament streichen und weite Teile dessen, was wir im Neuen Testament finden. Er wollte nur das Lukas-Evangelium kennen lassen. Und da hat es einen Störfaktor, der sich nicht durchgesetzt hat, der aber die anderen gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen, was soll denn nun als Wort Gottes, das in der Liturgie verkündet werden, gelten und nicht. Da sind manche Schriften, die heute zu den Apokryphen zählen, ausgeschieden worden, die früher mal dazugehörten. Andere sind hineingenommen worden. Die Bibel, wie wir sie kennen, ist das Ergebnis eines Jahrzehnte, wenn nicht jahrhundertelang währenden Diskurses. Und das ist gut so. Die römisch-katholische Kirche, wie wir sie heute kennen, wäre ohne einen Martin Luther nicht denkbar gewesen. Der kommt nur von einer völlig anderen Seite, aber die sogenannte Gegenreformation, die im Tridentinischen Konzil ihren Ausdruck findet, wäre ja ohne Martin Luther gar nicht denkbar gewesen. Vorher konnte ein Pfarrer ohne Theologiestudium leben, der konnte irgendwas erzählen. Jetzt hat man die Priesterausbildung plötzlich reformiert, nur um nur ein Beispiel zu nennen. Die Kirche, wie wir sie heute kennen, mit der starken Position der Laien, mit der Gemeinschaft der Bischöfe und dem Papst, dieses Bewusstsein der Katholizität, dass eine Gemeinschaft der Menschen mit Gott die Gemeinschaft der Menschen untereinander begründet, dass wir plötzlich eine Liturgie haben, die in Landessprache gefeiert wird, die dem Volk zugewandt gefeiert wird, weil Gott in der Mitte seines Volkes präsent ist, wäre nicht denkbar ohne ein erstes Vatikanisches Konzil, das das Papstamt, das Bischofsamt, den Klerikeramt total überhöht hat. Wir haben diese Störfaktoren in der menschlichen Geschichte, aus der ein Diskurs erwächst, weil es Gegenbewegungen gibt. Der vernünftige Diskurs ist das Treibmittel der theologischen Erkenntnis und damit auch der Offenbarung. Man muss lernen, hinter die Dinge zu schauen, zu fragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Was sagt uns die Welt aus über das, was es ist? Das können Sie bis in Ihr alltägliches Leben hinein machen. Zu lernen, dass diese Wirklichkeit eine sichtbare Wirklichkeit hat, hinter der sich aber etwas Nicht-Sichtbares ausdrückt. Das Phänomen der Liebe habe ich von erklärt. Natürlich können Sie Ihren Blutwerte analysieren, das Ihrem geliebten Menschen offenbaren, wie Ihre Werte aktuell sind. Da könnte die Liebe morgens aber niedriger sein als abends. Oder Sie schreiben ein Liebesgedicht. Was meinen Sie, ist für Ihre Beziehung erfolgreicher? Ja, wir müssen annehmen, dass nicht alle sich diese Fragen stellen und trotzdem ein glückliches und gelingendes Leben führen. Und manche, die sich diese Fragen stellen und zum Glauben kommen, sterben vielleicht verbittert. Einen Automatismus dieser Art gibt es nicht. Was man aber anerkennen muss, ist, alle, die sich diese Fragen stellen, haben eine Antwort verdient. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute eine Antwort auf diese Frage, woher kommt der Glaube eigentlich, wie kann gläubige Erkenntnis entstehen, eine Antwort geben konnte, so Sie sich diese Frage denn entsprechend gestellt haben. Jetzt habe ich von einem anonymen Zuschauer noch eine Frage bekommen, die will ich natürlich nicht übergehen. Ich sehe die leider jetzt erst, die ist vor 10 Minuten eingegangen. Da stellt mir der anonyme Zuschauer die Frage, was ist mit der Offenbarung bzw. der Apokalypse des Johannes? Ist dies Ihrem Selbstverständnis nach nicht eine Vision? Ich muss mal schauen, ob ich dazu eine Glaubensinformation gemacht habe, sonst werde ich dazu mal eine machen. Das ist nach meinem Dafürhalten keine Vision, die der Seher da gehabt hat, sondern eine sehr poetische Umschreibung, weil wir gerade, was die Offenbarung des Johannes, die heißt auf Griechisch ja Apokalypsis und Apokalypsis heißt Offenlegung. Wir verwenden im Deutschen das Wort Offenbarung. Es hat aber nichts mit dem Offenbarungsverständnis zu tun, was ich habe, sondern der Johannes, der sogenannte Seher Johannes auf Patmos, legt Verhältnisse offen. Und die Verhältnisse betreffen knallharte historische Verständnisse. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil das viel zu weit führen würde. Ich will jetzt ehrlich sein, ich kann aus dem Kopf jetzt live ja gar nicht sagen, ob ich dazu schon mal eine Glaubensinformation gemacht habe, sonst ist es eine wert. Das auf jeden Fall, die hole ich auf jeden Fall nach. Wenn ich sie schon gemacht habe, lege ich Ihnen den Link in die Shownotes. Sonst muss ich Sie vertrösten auf einen späteren Zeitpunkt. Wenn Sie sich mal das 13. Kapitel in der Offenbarung des Johannes anschauen, eines der berühmten Kapitel, die sehr bildreich sind, wo auch sehr drastisch etwas beschrieben wird, und fügen sich dann mal parallel dazu den Brief Plinius des Jüngeren an Trajan. In diesem Brief Plinius des Jüngeren an Trajan fragt der Plinius der Jüngere, der Statthalter in Kleinasien, das ist genau jener Bereich, an den sich die Offenbarung des Johannes richtet, das ist nämlich insofern keine Vision, als dass wir am Anfang ja 7 Sendschreiben an konkret existierende Gemeinden haben. Und diese Gemeinden haben ein massives Problem, das ist nämlich die Christenverfolgung. Und wenn Sie sich mal diesen Brief Plinius des Jüngeren durchlesen und legen die Offenbarung 13, das 13. Kapitel der Offenbarung daneben, dann werden Sie merken, da gibt es plötzlich, wird klar, was da in Offenbarung 13 gemeint ist, nämlich eine Verballhornung dessen, was Plinius der Jüngere entsteht. Und an dieser Stelle können Sie, und ich bitte jetzt um Verständnis, dass Sie in aller Kürze nur sage, sehen, dieses Buch der Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, ist ein Motivationsschreiben an bedrohte Gemeinden, die davor bewahrt werden sollen, vom Glauben abzufallen. Es ist ein Schreiben, das eine Parallelität zwischen irdischen Ereignissen und einer himmlischen Heilsgewissheit entfaltet. Dieser Seher Johannes arbeitet da mit Mitteln, als hätte er Einblick da drin gehabt. Jetzt sind wir wieder an der Frage, wo ich sage, könnte eine Privatoffenbarung gewesen sein. Ich kann nicht in Abrede stellen, dass er das gehabt hat. Ist aber zwingend gar nicht nötig, weil er mit biblischen Versatzstücken arbeitet. Und er sagt seiner Gemeinde, haltet in dieser Zeit der Gefährdung aus, das Heil ist euch sicher. Warum? Weil im Himmel der Sieg Gottes immer schon feststeht, während hier auf Erden wir manchmal Not und Bedrängnis erleiden. Ich möchte das als ganz kurze Antwort geben, weil das sonst den Rahmen sprengen würde, um Ihre Frage zu beantworten. Die Offenbarung ist nach meinem Dafürhalten keine visionäre Sonderoffenbarung, sondern sie beruht auf Schriftstudium und ist eine in äußerst poetischer Weise geschriebene Motivation der Gemeinden. Und Poesie meint ja auch, er beschreibt manches verschlüsselt. Denn der Johannes, das wissen wir aus dem Begleitschreiben, der gemacht hat, ist ja selber im Exil. Er steht also unter Beobachtung des römischen Staates und er kann schlecht den Kaiser jetzt unmittelbar angreifen, weil es zu seiner Verhaftung geführt hätte. Aber er kann zum Beispiel beschreiben, dass dort, das ist Offenbarung 13, eine große Gewalt, eine mächtige Gewalt in der Form eines Tieres auftritt, das 10 Hörner auf dem Kopf hat. Wenn Sie sich jetzt mal Münzen anschauen aus dieser Zeit, dann wird der Kaiser da oft mit einer 10-zackigen Krone dargestellt. Diese 10-zackige Krone hat einen Hintergrund, weil es damals einen berühmten Kult gab, der zeitgenössisch zum Christentum ist, der ein Sonnenkult war. Und der Kaiser ist natürlich gegeben der oberste Priester, der eine Sonne als Krone trägt. Kronen sind bis heute Sonnensymbole. Und die hat nur halt 10 Strahlen. Warum? Weil wir 10 Finger haben. Diese 10-zackige Krone wird von dem Seher Johannes in Offenbarung 13 vor Ballhornen dargestellt. Damit schützt er sich gewissermaßen. Ich weiß nicht, ob sie diese Antwort jetzt direkt zufrieden gibt. Wäre jetzt erstmal eine erste Antwort. Für mich ist das keine Vision im engeren Sinn. Er arbeitet mit visionären Stilmitteln. Das wohl. Um die von ihm adressierten Gemeinden, diese 7 Sendschreiben befinden sich am Anfang des Textes, zu motivieren in der Gefahr, und die befinden sich alle in Kleinasien, also da, wo Plinius der Jüngere sein Unwesen treibt, und das ist zeitgenössisch zu diesem Thema, zu motivieren. Selbst die berühmte Zahl 666 wird ja dort in Offenbarung 13 gesagt, es ist die Zahl eines Menschennamens, könnte ich Ihnen auf den Kaiser Trajan hin auflösen. Wie gesagt, ich schaue nach, ob ich eine Glaubensinformation dazu gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dann finden Sie den Link in der Shownotes. Dann würde ich Sie bitten, da nochmal hineinzuschauen. Da habe ich auch die Auflösung der Zahl 666 drin. Wenn ich das, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, nicht gemacht habe, verspreche ich Ihnen, ich mache in der nächsten Saison eine Folge zur Offenbarung des Johannes. Das erstmal als kurze, knackige Antwort dazu. Ich hoffe, wir haben mir gerade schon geschrieben. Super, vielen Dank für die Antwort. Bitte ich um Verständnis, das jetzt in aller Kürze damit auch bewenden zu lassen, weil sonst sind wir noch in 2 Stunden hier zugange. Aber ich verspreche, entweder Link oder ich werde mal eine Folge dazu machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt noch einen erkenntnisreichen Abend mit der einen oder anderen Offenbarung. Ich weise auf ein besonderes Datum hin, das mir am Herzen liegt. Von heute aus gesehen liegt es noch in der Zukunft. Das ist nämlich der 11.09.2024. Da feiert die katholische Citykirche Wuppertal ihr 20-jähriges Jubiläum. Am 11.09. im Jahr 2004 habe ich sie aus der Taufe gehoben und ich arbeite bis heute sehr gerne in dieser Citykirche, mit der wir die Kirche im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straßen und Plätzen der Stadt tragen. Am 11.09.2024 werden wir um 19 Uhr im katholischen Stadthaus in Wuppertal-Elberfeld das feiern. Wenn Sie in der Stadt sind, sind Sie herzlich eingeladen, dazuzukommen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie am 25.09. von heute aus gesehen in 3 Wochen wieder dabei sind. Dann geht es nämlich über die Schrift, über die Bedeutung der Bibel. Sie merken, das Thema geht weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Shalom al Yisrael, Friede über Israel. Ihnen allen ein herzliches Glück auf!